Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur Folge 337 des CC2 Audiocast. Der Wolfgang hat gesagt, ich soll irgendwas sagen, das habe ich hiermit gemacht, also herzlich willkommen.
Oh, fand ich toll, also so aus dem Stegreif. Wir haben kurz vorher, also erstmal möchte ich auch alle daheim, zu Hause, unterwegs oder wo auch immer begrüßen. Wir haben kurz vorher darüber gesprochen und der Heinz hat gesagt, wer fängt an? Ich habe gesagt, ist eine krumme Folge, fang du an. Und er hat gesagt, muss ich mir was überlegen? Und da habe ich gesagt, ja, sag einfach irgendwas. Ist doch gut geworden, oder? Mal ganz ehrlich.
Hört sich an, als ob ich es vorher geübt hätte.
Ja, so ungefähr. War aber nicht der Fall.
Wolfgang, ja. Weißt du, was Ressource 207 bedeutet?
Nein.
Gut. Dann will ich dazu mal eine ganz, ganz... Dann kann ich jetzt was Neues erzählen.
Ach so, ja, dann ist gut, ja.
Der Stuxnet oder DuQ-Virus ist ja vor 2 Jahren, 2010, erstmal aufgetreten, aufgefischt worden. Der war ja geschrieben, der Stuxnet, gegen Industrieanlagen. Speziell gegen Siemens Steuerungen in den iranischen Atomkraftwerken.
Ja, gegen die Anreicherung, die Zentrifugen, ja. Daher.
Die Geschwindigkeit der Zentrifugen wurde damit manipuliert.
Ja.
Jetzt im Mai, im letzten Mai, ist mehr oder weniger durch Zufall auch ein sehr professioneller Trojaner entdeckt worden, der hieß Flame, Flamme. Der ist damals, da untersuchten Kaspersky für die UNO, weil da irgendwas komisch war. Und die haben den durch Zufall entdeckt. Lange Zeit hieß es denn, ja, diese Stuxnet, DuQ-Entwickler und die Flame-Entwickler haben nichts miteinander zu tun. Bis man sich jetzt mal die Codes, die man gefunden hat, näher angesehen hat. Und jetzt kommt diese Ressource 207. Die taucht nämlich plötzlich in beiden Schädlingen auf. Das ist ein Programmteil, also die heutigen Trojaner sind auch modular aufgebaut, wie man auch Programme aufbaut, sind ja auch schon richtige Programme. Und diese Ressource 207 ist dazu da, den Trojaner über USB-Sticks zu verbreiten. Also wenn der irgendwo ist, dass er sich denn auf dem USB-Stick ist, dass er sich denn auf dem Rechner einnistet und sich da zu Hause fühlt und dann mit zu Hause Kontakt aufnimmt. Das war also eine Erkenntnis, die jetzt im Juni kam. Und jetzt hat man denn im Juni auch diese Control-Server gefunden. Denn die Trojaner von heute, die telefonieren ja alles nach Hause. Mhm. Bei Flame sind es ganz besonders Dokumente, also AutoCAD-Pläne, Office-Dokumente, PDF. Alles, was sie da gefunden haben, haben diese verseuchten Rechner, ungefähr 10.000 schätzt man, also nicht sehr viel, nach Hause geschickt. Deswegen sind die übrigens auch so schwer zu finden. Wenn ein Virus auf Massen ausgelegt ist, dann taucht er ziemlich schnell irgendwo auf. Die Sicherheitsfirmen haben heute alle so, man nennt es heute Cloud-Lösungen, also zentrale Lösungen, dass wenn Meldungen kommen, wenn irgendetwas an einem Rechner auffällt, werden die automatisch gemeldet und dann können die Spezialisten direkt analysieren. Wenn die so ganz klein gestreut werden, also nur ein paar tausend, dann muss schon irgendein Zufall passieren, damit man die überhaupt findet. Da werden wir gleich noch ein bisschen zu hören. Da gibt es nämlich noch ein paar Sachen. Gut, also, man hat diese Control-Server jetzt mal untersucht.
Moment mal, Heinz. Ja. Da muss ich mal fragen, wieso kann man die nur per Zufall finden? Die nun führen doch Aktivitäten auf und in dem Rechner durch. Das heißt also, das Betriebssystem oder Schutzsoftware müsste doch in der Lage sein zu erkennen, da tut einer irgendetwas.
Andere Programme machen das ja auch. Die kommunizieren ja auch nach draußen übers Internet. Jedes Update-Programm heute, wenn du ein Programm startest aus Open-Source-Bereich, telefoniert erstmal nach Hause, um zu gucken, ob es denn nicht eine neuere Version gibt. Also es ist permanent eine Kommunikation übers Netz da. Und auch für dich ist es als Anwender jetzt, nicht für dich persönlich, sondern für einen Anwender sehr schwer zu sehen, ob das, was da nun hin und her geht, wenn sein Router blinkt, ob das nun gewollt ist, gewollte Daten sind oder ob dann eben mal ein paar, ja, bei den heutigen Geschwindigkeiten ein paar Megabyte mehr übertragen werden, als es wirklich soll. Da muss man dann schon wissen.
Aber sind diese professionellen Anwender so unprofessionell, dass sie nicht wissen, was über das Netzwerk läuft?
Es ist sehr schwer, wenn du ein Netzwerk, selbst wenn du einen Netzwerksniffer dranhängst, zu sehen, was wohin geht. Weil eben die Kommunikation der Softwareprogramme, die wir heute haben, einfach übers Internet geht. Du machst deine E-Mails, da weißt du nicht, was reinkommt, wann die reinkommen. Auch nicht, von wem die jetzt kommen, von welchem Mail-Server die kommen.
Aber die E-Mail, die tut erstmal nichts Böses. Na, eine E-Mail kann mir überhaupt nichts tun, wenn ich nicht aktiv werde.
Ja, jetzt sind diese Trojaner natürlich ein bisschen ausgefuchster. Die verhalten sich da schon wie Würmer. Man muss also nicht unbedingt einen E-Mail-Anhang aufmachen, sondern wenn der Rechner... Es ist so, dass der Stuxnet und Flame nutzte Sicherheitslücken, die noch nicht bekannt waren. Also es sind sehr professionelle Entwickler. Also man vermutet ja, dass Staaten dahinter stehen, die Gerüchte gehen, USA oder Israel. Wollen wir jetzt nicht vertiefen.
100%ig bewiesen ist es ja noch nicht.
Bitte?
100%ig bewiesen ist es ja nicht.
Wird deswegen, auch kaum das ist möglich also sein, Vermutung ja. Und das wird auch keiner von denen zugeben. Ne? Die haben sehr hohe, sehr gute Ressourcen, gut ausgebildete Leute, die das machen. Und die haben in Windows Sicherheitslücken gefunden, die Microsoft nicht mehr wusste und ihre Experten nicht wussten. Deswegen konnten die dafür spezielle Trojaner schneidern, die sich über die Sicherheitslücken Zutritt zum Betriebssystem verschafft haben und haben sich auch denn darüber beliebig große Rechte auf dem Rechner verschafft, konnten sich also irgendwo verstecken. Und Code auf einem Rechner verstecken ist kein Problem. Heute machen das viele in Grafikkarten zum Beispiel. Die schieben die Trojaner auf die Grafikkarte. Da kannst du dann ruhig einen Scan drüber laufen lassen. Wenn du die Grafikkarte nicht mitscannst, findest du ihn eben nicht.
Mhm.
Ist so. Also, man hat zwei von diesen Control-Servern für Flame gefunden. Die hatten 80 bekannte Domains, mit denen die Clients kommunizieren konnten. Und zwischen 2008 und 2012 wurden die registriert. Und die wurden auch ständig umgezogen. Ne? Die haben also teilweise, waren die Domains in Hongkong, in der Türkei, in Deutschland, in Polen, Malaysia, Lettland, Großbritannien oder in der Schweiz gemeldet. Deswegen war das, was ich soeben sagte, ist sehr schwer rauszufinden, wer das nun wirklich ist, weil es nicht immer nur eine IP-Adresse ist. Mhm. Darüber gab es dann auch eine große Liste von falschen Intensitäten. Und diese Einträge, die man da gefunden hat, führten an sich ins Jahr 2008 zurück. Jetzt hatte man ein wenig Zeit, also bis in den Dezember diesen Jahres, und hat sich die nochmal ganz nah angesehen und kommt jetzt auf ein paar Sachen. Also A, die sind verwandt, die Stuxnet und die Flame-Entwickler haben sich in irgendeiner frühen Version ausgetauscht, denn in der ersten Stuxnet-Version von 2009 war diese Ressource 207 drin, in einer späteren wurde sie dann rausgeschmissen und wurde hier anders entsetzt. Die Ermittler haben festgestellt, dass die Flame-Plattform, also die Control-Server und der Trojaner, 2006 entwickelt wurde oder die Entwicklung begann 2006. Wahrscheinlich war es ein Team von 4 Leuten, denn es tauchen immer wieder in den Programmcodes diese Nicknames auf, die sich die Programmierer gerne geben. Mhm. Und das weist auf 4 Leute hin. Die Flame war sehr, sehr hungrig. Allein über einen Server sind in einer Woche 5,5 Gigabyte geschleust worden.
Nicht schlecht.
Die werden jetzt nicht darauf gespeichert, sondern die haben eins gemacht, die haben die immer eine Zeit lang gesammelt, so im Stundentakt, haben die verschlüsselt mit so einer Public-Private-Key-Verschlüsselung und haben diese verschlüsselten Pakete dann an den Verursacher zurückgeschickt, sodass man die auch nicht finden konnte, hat dann aber die Daten, die man verschlüsselt übertragen hatte, direkt gelöscht wieder auf dem Server.
Mhm.
Also das war, diese Command-Server, die da standen, waren an sich gar nichts Besonderes. Die hatten keine große Benutzeroberfläche oder sowas. Die sahen aus wie Content-Management-Systeme, also ähnlich wie unser Computer 2-Redaktionssystem, hatten eine ganz primitive Oberfläche nur, liefen auf einer virtuellen Maschine, in einer OpenVZ-Maschine als Debian 6 Betriebssystem und die Codes waren in PHP und Python geschrieben, also in dem normale Redaktionssysteme oder Websysteme sowieso geschrieben werden.
Ja.
Also die Control-Server, nicht der Virus, die Control-Server waren so geschrieben, sodass einer mal einfach nur drauf geguckt hat, hat er dies gefunden. Das war also alles Open Source. Es war Debian, es war OpenVZ, es war PHP, es war Python und eine MySQL-Datenbank und als Webserver diente eben ein Apache 2 irgendwas. Somit hatte man ganz gebräuchliche Komponenten, die einfach die Kommunikation mit den verseuchten Rechnern machten. Also die wurden verschlüsselt. Man hat mal einen Server untersucht, der hat also innerhalb einer Woche 5000 IP-Adressen angepingt oder sich die Informationen von da geholt. Das konnte man auf den Festplatten, die man festgestellt hat, noch finden. Von den Adressen waren 3700 aus dem Iran und 1280 aus dem Sudan. Mhm. Sind also alle in diesem arabischen Bereich. Und deswegen vermutet man ja auch, dass da Regierungen hinterstehen, die versuchen, an Daten ranzukommen, die ihnen eventuell, also Spionage betreiben, sagen wir es auf Deutsch.
Ja.
Bei den Untersuchungen ist noch was anderes aufgefallen. Man hat verschiedene Kommunikationsprotokolle gefunden auf den Servern, von denen Flame allerdings nur einen einzigen nutzt. Drei andere weiß man nicht, wofür sie da sind. Deswegen vermuten die Virenexperten, dass es noch andere Trojaner in der freien Wildnis gibt, die auch ihr Unwesen treiben.
Aber noch nicht aufgefallen.
Die hat man bis jetzt nicht gefunden. Sie sind nicht da. Man hat mal einen Rechner gefunden, auf dem war, ich glaube, Stuxnet drauf. Da hat man ein Fragment eines Programms gefunden, das vielleicht ein Virus sein könnte, von dem man aber nicht weiß, was es ist. Es kann sein, dass es in diese Familie reingehört. Und dann gibt es eben noch einen, also man weiß aber von einem, hat man durch Beobachtung der Kontrollserver gefunden, den man SPE einfach mal genannt hat, der aktiv ist, der also Daten schickt. Man weiß bloß nicht, welche Daten er wohin schickt, weil die verschlüsselt sind.
Ja.
Also das ist all die Form der Spionage, vermuten wir jetzt einfach mal nicht sehr neutral, die heute die Regierungen wahrscheinlich betreiben. Und ich glaube auch nicht, dass Israel oder die USA die einzigen sind, die sowas machen. Man weiß ja, dass Nordkorea eine extra Akademie für Hacker eingerichtet hat, also Studiengang für Hacker. Man weiß, dass China sehr aktiv ist. Also werden da schon dann Industrieeinrichtungen oder Firmen sehr schnell ausgespäht werden. Und das sind Viren, die nicht von irgendwelchen Script-Kiddies geschrieben worden sind, sondern das sind hochprofessionelle Programmierer, die wissen, was sie machen und die verbreiten denen auch nicht in Massen ihre Trojaner oder Viren, sondern die versuchen gezielt, ihre Kundschaft zu finden. Vor ein paar Jahren ist ja mal in Israel jemand aufgeflogen, der hat ein Spionagevirus auf einer CD speziell für einen Kunden eingeschmiedelt. Auf der CD waren Angebotsunterlagen. Die haben sich die Leute natürlich angesehen. Dabei wurden die Rechner verseucht. Ziel dieser Aktion war es einfach nur, Daten, Angebotsdaten des Konkurrenten oder Ausschreibungstexte vorher zu kriegen. Und der ist nur ein einziges Mal aufgetreten, ist aufgefallen, weil irgendeiner zu dumm war und sich verplaudert hat.
Ja, vor diesem Hintergrund fällt mir etwas ein, was mir doch einen großen Schrecken eingejagt hat. Und zwar vor etwa einem Monat war ein Artikel in der Washington Post, wo ganz klar gesagt wurde, dass die USA, dass der Rechtsberater des US-Verteidigungsministeriums das gesagt hat, ganz klar eine Cyberattacke, die zu Schäden führt, also wenn menschliche Schäden sind. Angenommen, man würde jetzt an die Stromversorgung eines Krankenhauses lahmlegen oder den Überlauf von einem Staudamm blockieren oder irgendetwas anderes oder Atomkraftwerke im schlimmsten Fall, dass die USA das als kriegerischen Akt betrachten würden und dann auch sich vorbehalten darauf, mit konventionellen kriegerischen Mitteln zu reagieren. Also ich muss schon sagen, als ich das gelesen habe, da ich wusste ja sowas schon. Das ist ja schon mehrfach so angeklungen, dass die USA Cyberangriffe auch als kriegerischen Akt betrachten. Aber dieser Harald Koh, das ist der Rechtsberater des US-Außenministeriums, so ist es richtig, der hat es so klar und so deutlich herausgearbeitet bei einem Vortrag über internationales Recht im Cyberspace, dass man jetzt wohl davon ausgehen kann, dass die USA sich das so auf die Fahne geschrieben haben und sagen, es ist für uns, die USA, internationales Recht festgeschrieben, dass es auch in der virtuellen Welt genau so Gültigkeit hat. Und wenn wir in der virtuellen Welt angegriffen werden und es kommt zu Schäden, dann schlagen wir zurück, wie auch immer.
Also das, die Einschränkung ist dabei, das geht also dann jetzt nicht so, wie wir es hier hatten, um Spionagesachen, also um Datenabgriff, sondern es geht dabei, wenn dabei sachliche Schäden oder, was noch schlimmer wäre, menschliche Schäden entstehen.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja, aber überleg doch mal. Stuxnet hat doch die Steuerung der Zentrifugen in der den Anreicherungsanlagen angegriffen. Wenn es da zu einem Defekt gekommen wäre, der einen Brand ausgelöst hätte und was weiß ich, Menschen getötet hätte, die im Folge davon, was weiß ich, einfach in Mitleidenschaft gezogen wären, hätten wir genau diesen Fall gehabt. So, und wenn sowas das, ja, umgekehrt, dann von der, sagen wir mal, westlichen Welt, wer auch immer das ist, da betrachtet man das als kriegerischen Akt?
Das ist ein. Das Internet war ja mal einfach dazu da, damit Wissenschaftler Daten austauschen konnten.
In grauer
Vorzeit, also vor 1995.
Teilweise auch sehr private Daten, ja.
Ja, gut, dass die auch ihre Pornos hin und her geschickt haben, ist was anderes. Aber das gehört auch nicht hierhin.
Nee, nicht wirklich.
Das heißt, dieses Kommunikationssystem Internet ist in der Politik angekommen. Das ist an sich eine gute Nachricht, dass sich auch Politiker mittlerweile damit beschäftigen, mit dem, was unsere Gesellschaft gerade verändert. Auf der anderen Seite werden die Auswirkungen, was man mit dem Internet für Blödsinn machen kann, immer schlimmer. Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich sowas höre, ist eine Regierung nicht verpflichtet, ihre Infrastruktur so sicher zu machen, dass sie nicht angegriffen werden kann? Das heißt, im Ernstfall, wir wissen alle, dass nichts fehlerfrei ist, dass Betriebssysteme ihre Löcher haben. Da kann jeder sagen, was er will. Ein komplexes Programm kann Fehler enthalten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass bei einer Million Zeilen Code oder noch mehr irgendwo ein Loch drin ist, das zu einem Puffer-Overflow kommt und dass man dadurch in einen Rechner reinkommt oder in ein Netz reinkommt. Müsste man denn nicht hergehen und die Infrastruktur, die wirklich kritisch ist, Strom, Kernkraftwerke, wirklich vom Internet wegnehmen?
Ja, wer will die Regierung dazu verpflichten? Es ist doch umgekehrt so, dass die Regierung uns verpflichtet, unser WLAN dicht zu machen, und sonst sind wir mit in der Haftung. Aber wer ist die Regierung? Hast du schon mal einen Politiker gesehen, der für irgendeine Mistentscheidung haftet? Guck dir doch die Situation heute an. Wie sieht es aus mit den Renten? Ich kenne Politiker, die sind rumgesprungen und haben wie im Veitstanz immer wieder gesungen, die Renten sind sicher, die Renten sind sicher. Und heute haben wir das Desaster.
Ja, der war ja hinterher Kabarettist, der das gesagt hat.
So, aber es gibt auch Millionen von Beispielen dafür. Ja. Unsere Regierung ist nicht verantwortlich für ihr Handeln. Du kannst keinen dafür greifen. Die sind so weit oben und schweben über den Dingen, und wenn die was verkehrt machen, dann ist es eben so. Guck dir den Verkehr an. Vor 40 Jahren wurde gesagt, dass wir heute 35, 40 Millionen Kraftfahrzeuge haben. Alle haben es gewusst. Es sind Verkehrszählungen gemacht worden. Die Bevölkerung wurde gegen ihren Willen gezählt, geschätzt, gemessen, was weiß ich nicht alles, ne, gewogen nicht, aber. Und was haben wir heute? Verkehr, Stau bis was weiß ich wohin. Aus den Daten ist nichts gemacht worden. Es ist nicht verantwortlich gehandelt worden. So, sorry, es tut mir leid. Aber wir können im Grunde genommen nichts machen und darauf zu hoffen, dass in der Regierung der Verstand dafür da ist, die Gefahren aus dem Internet richtig einzuschätzen, diese Hoffnung ist vergebens.
Also es gibt ja auch in regierungsnahen Organisationen, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI zum Beispiel, da sitzen ja clevere Leute, die soll man nicht unterschätzen. Ich habe mal ein paar von denen gesprochen, die wissen genau, was sie machen. Und
welchen Einfluss haben sie denn auf diejenigen, die dann wirklich die Gesetze machen? Das ist doch das Problem. Das.
Ja, die sind ja nach 4 Jahren weg, die Gesetze machen.
Ja.
Die haben leider immer schon sehr, sehr wenig Einfluss gehabt und Technik ist nun mal IBA. Mhm. Damit gibt man sich als seriöser Mensch nicht ab. Man macht lieber Banker oder Politiker oder Rechtsanwalt oder sowas. Aber bloß kein Techniker.
Aber die Technik fliegt zurück, Heinz. Stefan Mappus, der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der soll doch mitverantwortlich sein, dass bei dem Kauf von NBW ein Schaden von, ich glaube, 850 Millionen Euro entstanden ist, weil ein überhöhter Preis gezahlt wurde. So, und jetzt gibt es Ermittlungen und hin und her und Diskussionen und sonst etwas. Aber dieser Herr Mappus, der war so schlau im ersten Ansatz, dass er, nachdem er nicht mehr zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist, seine Festplatte hat von einem Profi zerstören lassen. Unwiederherstellbar. Und dann hat er hinterher das erklärt, dass er nicht nur dienstliche Daten darauf gehabt hat, sondern auch private oder Daten, die nur für seine Partei zugänglich sein sollten. Und deswegen hat er sie zerstört. Nun waren natürlich alle Beweise, die möglicherweise darauf gespeichert waren, einfach weg. Aber im Herbst 2010 hatte er Probleme mit seinem Rechner. Und da haben sie dann einen Dienst beauftragt, einen Computerdienst, dass sie sich diese Geschichten ansehen und den Rechner wieder richtig zum Laufen bekommen. Ich glaube, es ging da um irgendwelche Kalenderdaten oder sowas. Was hat dieser Computerdienstleister gemacht? Ordentliche Arbeit, nämlich bevor er an dem Rechner irgendwas gefummelt hat, hat er ein Sicherheitsbackup gemacht. Finde ich ja.
Das ist ja lobenswert.
Ja, aber
das machst du ja sicherlich auch, wenn du an den Rechner anfängst rumzuspielen.
Ja, mache ich immer. Das ist ganz klar. Und wenn ich irgendwo am Programm rumfummel, es wird immer vorher gesichert und ich arbeite nur an der Kopie, niemals am Original. So, also die haben das wirklich gut fachlich richtig gemacht. Das ist aber jetzt irgendwie herausgekommen. Warum und wieso, weiß keiner. Ob von dem Computerladen in Anführungszeichen jetzt jemand geplaudert hat oder was, kann ich nicht sagen, habe ich auch nirgends gefunden. Aber es ist nun mal herausgekommen. Und mittlerweile sind diese Sicherungskopien von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden. Die Staatsanwaltschaft hält sich natürlich bedeckt, aber der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zu dieser NBW überteuerten Bezahlung da, der möchte jetzt diese Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Und erwartet natürlich, dass sie daraus dann auch aufgrund von möglichen Kommunikationen, E-Mails oder was auch immer, eventuell Licht in die Affäre bekommt, wer, wann, mit wem, was, wie abgesprochen hat und was da für Deals gelaufen sind. Ob das so ist oder wann es soweit ist, das kann natürlich im Moment keiner sagen. Jetzt ist erstmal die Staatsanwaltschaft dran und guckt sich an, was da zurückzuholen ist von dieser Sicherung.
Gut, das wäre ja dann eventuell auch ein Strafverfahren, das da anhängig ist, wenn die Staatsanwaltschaft daran interessiert ist.
Ja.
Denn die Staatsanwaltschaft ist ja verpflichtet, alle Handlungen, die gegen das öffentliche Interesse, also gegen das Strafrecht sind, zu verfolgen.
Ja. Wobei aus der Staatsanwaltschaft wohl irgendwo Informationen herausgeflossen sind, dass man sich auch erhofft, Informationen über diesen Polizeieinsatz, wo es wirklich zu Personenschäden gekommen ist, für diese Stuttgart 21 Demos, dass man darüber auch Informationen bekommt, wer wann wem was gesagt hat, was zu tun ist und Anweisungen gegeben hat und so. Also es könnte durchaus sein, dass diese verhasste Technik IT jetzt auch mal zurückschlägt und dass es einen Politiker erwischt. Ich weiß es nicht. Es sind nur Möglichkeiten, aber irgendwas ist dran, sonst würde die Staatsanwaltschaft sich nicht dafür interessieren.
Ich habe auch noch was Gutes, was Positives.
Ja, toll.
HTML5 sagt dir doch was. Haben wir schon mal darüber berichtet? Mhm. Die neue Internet-Seitenbeschreibungsprogrammiersprache. Mhm. Die seit 2000 wie viel irgendwas in Entwicklung ist.
Ja.
Und obwohl man dann Ende 2012 noch mehrere Co-Editoren eingestellt hat, ist bis heute noch nicht fertig. Jetzt hat man beschlossen, Ende 2014 soll es HTML 5.0 geben.
Aber sie machen ja nun größere Abstriche. Ja? Sie schmeißen alles das, wo sie im Moment nicht weiterkommen, raus.
Die machen eins, die sagen, wir machen jetzt ein Feature-Set 5.0, HTML 5.0. Der wird jetzt erstmal festgeschrieben bis 2014. Das heißt also, bis Ende nächsten Jahres müssten die Spezifikationen vorliegen. Und dann ist ein erweitertes Feature-Set in Arbeit, wo das dann die interessanten Sachen drin sind. 5.1. Das soll möglicherweise Ende 2016 fertig werden. Mhm. Also ich finde das gut, dass man endlich mal was hat, denn die Hersteller scheren sich an sich im Moment gar nicht um diese Standardisierung. Jeder sagt, ich habe HTML5, gerade Apple spricht ja sehr stark voran. Jeder sagt, ich habe HTML5. Man muss dann mal gucken, wenn denn wirklich HTML5 fertig ist, welches HTML5 die denn haben. Mhm. Und deswegen ist die Standardisierung absolut notwendig. Und ich finde, dass die WWWC Working Group da jetzt mal vorbrecht, finde ich sehr, sehr gut und da freue ich mich drüber.
Ja gut, die haben ja jetzt die Entwickler aufgefordert, wirklich mal ein bisschen Dampf zu machen. Aber schaffen wollen die das, weil sie HTML ja auch jetzt modular entwickeln, weiterentwickeln wollen, wo also nicht alles gleichzeitig fertig sein muss, sondern wo man dann hinterher noch Sachen ranpacken kann.
Ja, das war jetzt sowieso nur, also dass es modular sein sollte, war sowieso schon direkt von Anfang an in der Konzeption drin. Aber im Moment sind einfach noch viel zu viele Baustellen offen. Und diese unterschiedlichen Bereiche, die es heute gibt, die haben unterschiedliche Fortschrittsstadien. Deswegen ist doch gut, machen wir jetzt endlich mal 2014 einen Schnitt. Das ist ein Basisset, der wird verabschiedet. Und auf dem könnt ihr jetzt alle mal aufbauen und eure Features weiterentwickeln. Und bis 2016 haben wir dann vielleicht den richtigen Standard.
Hm. Wenn ich mich recht entsinne, sind ja danach um die 350 offene Bugs, glaube ich, da. Ja. Und auch noch zwei Hände voll ungelöste Probleme.
Ja, was sind denn schon 250 Bugs?
350 habe ich gelesen.
350, ja. Als Windows 2000 rauskam, waren es 64.000.
Ach so, ja.
Ja, also soll mich da so ein paar hundert Bugs abschrecken?
Ich kann mich daran erinnern, ja. Ja, dann warten wir einfach mal ab, ob das wirklich, ich glaube im dritten Quartal 2014 wollen sie dann soweit sein. Ja. Und dann Anfang 2015 die Veröffentlichung einer ersten Version wagen, glaube ich. Ja. Aber erst Ende 2016 soll dann 5.1 kommen.
Ja. Weil einfach die da noch zu viele Baustellen sind und die müssen sich immer um deine 350 Bugs kümmern.
Mhm. Naja. Es wäre schön, wenn das endlich mal wirklich voranginge, denn es ist ein bisschen, fast schon peinlich geworden.
Also wo es weniger Bugs gibt, ist in unserem Shop.
Mhm. Da gibt's gar keine, außer Mützen. Jetzt wird ja wieder kalt und Schals.
Ja. Mhm. Leider, wird leider wieder kalt. Nee, nicht, dass es Mützen gibt, leider, dass es wieder kalt wird, leider.
Okay, also schaut alle bei uns in den Shop hinein. Wenn es kalt wird, der CC2 wärmt euch die Ohren und den Hals. Und dann bis nächste Woche und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.